Da gibt, zu dem Fall gleich da weiter. Ein 15-jähriger Mädchen kommt mit der Rettung, ist vor 3 Wochen umgestellt worden von einer konventionellen Therapie auf ein Basis-Bolus-Prinzip, ja, Schema. Und seit 3 Tagen hat sie immer wieder hohe Blutzuckerwerte. Heute hat sie mehrmals erbrochen und trotz Korrektur war der Blutzucker konstant über 450 Milligramm pro Zeit. Aufnahmestatus war deutlich reduziert. Der AZ, Afebrin, war schläfrig, aber sie war orientiert. Wenn man sie geweckt hat, hat sie Anweisungen befolgt, hat sehr viel gelacht, ein bisschen so läppisch, euphorisch. Ja. Hat aber trotzdem einen GCS von 14 bis 15 gehabt. Ja. Weil sie so, sobald sie wach war, hat sie Anweisungen, alles war sie orientiert und hat Anweisungen befolgt. Der Blutdruck 147 zu 76, ein Puls von 137. Ja. Genau. Ein bisschen eine Tachypnoe, aber es erklärt sich natürlich durch die Entgleisung. Gell. Aufnahmestatus hat sie Leukos gehabt von 20, Thrombozyten von 500.000, die Glucose war auch 486, HbA1c war 9,9 und das Natrium war mit 130 vermindert. Weiter schon das Kreatinin war mit 1,1 erhöht und Ketonkörper und Glucose im Haar. Ne? Der Astrup, da hat sie auf einmal knapp 7 pH, ein PCO2 von 15, ein Standard B6S, also ein B6S von minus 25, eine Sättigung von 73 und nur 7 Bicarbonat. Was ist denn die Diagnose? Ist das ein mittleres hyperglykämisch-hyperosmolares Koma? Ist es eine mäßige diabetische Ketoazidose? Ist es eine schwere diabetische Ketoazidose? Ist es ein schweres hyperglykämisch-hyperosmolares Koma? Oder ist es ein Cushing? Oder Cushing, Entschuldigung. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Wer ist für den Cushing? Ja. Auch wenn man die Grenzen jetzt nicht kennt, schaut ziemlich schwerwiegend aus, der Astro. Ja. Aber sozusagen, da gibt es auch eine Definition einer Ketoazidose. Also biochemisch ist es definiert, dass der Blutzucker über 200 Milligramm pro Deziliter sein muss. Eine metabolische Azidose, also der pH muss kleiner 7,35 sein arteriell und venös kleiner 7,3. Das Bicarbonat muss unter 15 sein und es müssen Ketonkörper im Urin und Blut nachgewiesen werden und natürlich eine Glucosurie. Aber das ist natürlich bedingt, wenn der Blutzucker über 200 Milligramm ist, dann habe ich eine Glucosurie, weil die Schwelle liegt ja bei 180 Milligramm. Und so wird die Schweregrad definiert. Ja. Also das erste, was wir gehabt haben, war eigentlich eine mäßige Ketoazidose. Ja. Es definiert, dass der pH bei einer milden unter 7,3 und das Bicarbonat unter 15 sein muss. Bei einer mäßigen muss das pH 7,2 und auch das Bicarbonat unter 10 sein, ja, sonst ist es eine mäßige, sonst ist es eine milde Azidose. Ja. Im Schwer müssen beide Sachen entweder unter 7,1 und das Bicarbonat unter 5 sein. Das ist die Pathophysiologie, aber ich glaube, die ist nicht so interessant. Das hyperosmolare Koma ist eine Differentialdiagnose. Das ist vor allem beim Typ 2 Diabetes, aber es kommt auch beim Typ 1 Diabetes vor. Ja. Und es ist vor allem weil das Fettabbau gehemmt wird. Ja. Und es wird vermehrt Glucose in der Leber produziert. Ja. Und die haben dann meistens sehr hohe Blutzuckerwerte. Ja. Aber auch erst Manifestationen. Also wir haben vor einem Jahr einen Säugling gehabt mit einem Blutzucker über 1400 Milligramm Prozent. Ja. Der hat es überlebt. Ja, und die hypoosmolaren Koma, die haben also kaum eine Ketonämie oder eine Azidose, ja, und eine sehr hohe Serumosmolarität. Ja. Und sind vor allem bewusstlos und Koma. Die Häufigkeit der DKA ist unterschiedlich bei Erstmanifestationen. Es ist in Europa nur 15-65% der Leute haben das sozusagen die diabetische Ketoazidose als Erstmanifestation. Ja. Vor allem bei Migrationshintergrund, häufiger bei kleinen Kindern, bei niedrigem sozioökonomischen Status und lustigerweise ein kein erstgradig Verwandter, der einen Diabetes mellitus hat, weil die erkennen die Symptome. Also die Kinder von Diabetikern, die kommen relativ früh zu uns, weil die Eltern erkennen natürlich sofort die Symptome. Die sehen, da geht frühzeitig aufs Klo, dann haben sie das Zuckergerät zu Hause, das Blutzuckermessgerät, messen in den Kind Zucker und kommen dann. Das ist sozusagen ein Risikofaktor, wenn man keinen erstgradig Verwandten hat. Dass man eben eine diabetische Ketoazidose als Erstmanifestation haben. Ja. Bei bekannten Typ 1 Diabetes ist das Risiko 1-10% pro Patient. Ja. Höheres Risiko haben die mit einer schlechten metabolischen Einstellung. Ja. Das sind vor allem Teenager, die haben fast alle ein HbA1c über 8. Ja. vorangegangene diabetische Ketoazidosen, vor allem Mädchen in der Pubertät, natürlich bei psychiatrischen Auffälligkeiten und Essstörungen und wieder der sozioökonomische Status. Das ist die Inzidenz des Diabetes Typ 1 in Österreich. Also man sieht es im Steigen. Ja, und die Symptome sind typischerweise diese gastrointestinalen Symptome, die täuschen können. Ne? Appetitlosigkeit, entweder Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen. Aber was sie fast nie haben, ist eine Diarrhoe. Ne? Polypsylopoliurie, Dehydratation, Gewichtsverlust. Respiratorische Symptome ist natürlich durch die Metabolazidose bedingt. Ne? Und da ist vor allem die Kussmaulatmung zu erwähnen. Ja, für jeden, der es riechen kann, auch Acetongeruch. Ja? Aber ich habe gerade gehört, dass es ca. 15% der Bevölkerung gibt, die Aceton nicht riechen können. Ne? Ich glaube, ich kann es auch nicht riechen, ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gerochen. Aber es ist bei 15% der Bevölkerung, können ja kein Aceton wahrnehmen. Ja, vor allem Bewusstseinsveränderungen, Schläfrigkeit, Stupor und dann Koma. Die Mortalität ist eigentlich Gott sei Dank recht niedrig. Ja? Die ist nur mit 0,15% bis 0,3% angegeben. Ja? Und die sterben fast alle an Hirnödem, wenn sie sterben. Ja? Andere Ursachen sind Hyperkalämie, das kommt ja zweimal vor, das Hyperkalämie, das wird zweimal, ist aber nur einmal gewertet, ja? Hypoglykämie, Sepsis. Ja. Das allgemeine, die allgemeinen Prinzipien des Management der Ketoazidose ist, natürlich sollte eine Betreuung in einer erfahrenen Kinderabteilung erfolgen. Am besten in einer Abteilung mit einer Kinderintensive im Hintergrund. Man braucht ein schriftliches Behandlungsprotokoll und man braucht mindestens zwei Zugänge. Eins für die Infusion und eins für das Labor. Die Ziele der Therapie sind, die Flüssigkeitsdefizit auszugleichen, die Azidose zu korrigieren und die Ketose zu beenden und dann erst den Blutzuckerwert zu normalisieren. Wir versuchen, die Komplikationen hinten anzuhalten und dann die Therapie der auslösenden Faktoren. Sprich, wenn das Insulin weggelassen worden ist, fragen warum und dann eine Psychologin zuführen oder vielleicht auch die Therapie anpassen. Das Management der Ketoazidose ist natürlich zu einem das Monitoring. Da haben wir dieses Blatt, also bei uns ist es so, das ist das Ketoazidoseblatt bei uns. Bei uns kriegen die Kinder die ersten 12 Stunden halbstündlich eine Blutzuckerkontrolle. Wir haben nämlich ein relativ festes Regime, steht zwar immer in jedem Guidelines, man soll keine festen Regimes verwenden, aber die haben das. Aber wir können es natürlich dadurch ausgleichen, wenn wir halbstündig Blutzucker messen. Das heißt, wir können dann auch relativ rasch eingreifen. Diese ganzen Guidelines sind natürlich international ausgerichtet. In ressourcenarmen Ländern können die vielleicht nur alle 3 bis 4 Stunden kontrollieren. Und deshalb muss man diese Guidelines so ausrichten, dass sie in ressourcenarmen Ländern zur Verwendung kommen können. Ich glaube, das ist die letzte Frage für heute. Die Rehydrierung bei der diabetischen Ketoazidose ist ein Modellbeispiel für was? A. Für eine hypertone Dehydratation, B. Für eine hypertone Dehydratation oder C. Für eine isotone Dehydratation. Also wie sind die Kinder mit einer diabetischen Ketoazidose? Sind die hyperton dehydriert? Wer ist für hyperton dehydriert? Der Zeiger auf. Wer ist für hypoton dehydriert? Wer ist für isoton dehydriert? Nur einer und der Rest stimmt der Mehrheit zu. Ja, es ist eine hypertone Dehydratation. Ja. Wenn man sich die Flüssigkeitsverluste anschaut, also man schätzt ungefähr, dass es im Schnitt 70 Milliliter pro Kilogramm sind, ja, 30 bis 100. Ja. Der Tagesbedarf, da gibt es Formeln, die wir Pädiater gerne verwenden. Ich glaube, das ist die Haswell-Formel. Ja. Wir geben als Tagesbedarf für die ersten 10 Kilogramm bei einem Kind 100 Milliliter pro Kilogramm pro 24 Stunden. Für die zweiten sind die, also 1000 Milliliter plus 50 Milliliter pro Kilogramm pro 24 Stunden. Ja. Und für alles über 20 sind es natürlich dann 1500 plus den Rest. Ja. Und für da ist jedes Kilo mit 20 Milliliter für 24 Stunden berechnet. Ja. Der diabetischen Ketoazidose wird nicht nur Flüssigkeit verloren, sondern auch Natrium, Kalium und Chlorid und auch Phosphat. Wir haben ein Rehydratationsschema. Das geht bei uns über 48 Stunden. Wir versuchen sozusagen mit der Gesamtflüssigkeit über 4 Liter pro Quadratmeter Oberfläche zu bleiben. Wir arbeiten mit einem korrigierten Serumnatrium. Weil das Natrium im Labor ist falsch negativ, also falsch niedrig, aufgrund der Glucose. Das ist unser Schema. Und das ist, okay, das geht nicht. Den nehme ich nicht drüber. Da kann man eingeben, ja? Das ist von unserem damaligen ersten Oberarzt, von Dr. Dremsek, gemacht worden, schon ewig lang, weil wir verwenden es heute noch. Ja? Das ist, da kann man fast blind durch die Nacht fahren. Ja? Man muss das Gewicht eingeben, man gibt das Natrium ein, man gibt den Zucker ein, der sagt man, wie ich die Infusion zusammenmischen muss und so weiter. Also das ist wirklich, 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 wirklich eine große Hilfe. Ja? Und damit können sozusagen auch Anfänger eine diabetische Ketoazidose gut behandeln. Ne? Also bei uns ist es sogar so, bei uns im Haus, dass die Kinder, wenn sie mit der Rettung angekündigt werden, mit einer schweren diabetischen Ketoazidose nicht auf die Intensiv kommen, sondern auf die interne, weil es auf der internen einfach viel besser geht. Ne? Die Schwestern sind gut geschult und das geht wirklich gut. Und vor allem, und das ist dank dieses Schemas. Achso, ja. Natürlich ist das Natriumdefizit, das heißt, man muss es. Es gibt auch ein Natriumdefizit, aber das Natrium, was man im Labor rauskriegt, ist falsch niedrig. Ja? Man muss das Kalium auch ausgleichen. In der Insulintherapie fangen wir uns nicht initial an, ja? Sondern erst nach der Rehydratation fangen wir mit dem Insulin an. Ja? Fangen mit einer Notdosis Insulin an, also wir geben keine Poli, fangen mit einer Notdosis Insulin, also 0,05 Einheiten pro Kilogramm pro Stunde bis 0,1 Einheit pro Kilogramm pro Stunde, das IV. Wir geben es nicht subkutan. Wir schauen, dass der Blutzucker nur 50 bis 100 Milligramm pro Stunde abfällt. Und es ist so, wenn der Blutzucker jetzt dann zwischen 250 und 300 ist, wechseln wir dann von der glukosenfreien Infusion auf eine 5%ige Glukose. Wenn er noch niedriger fällt, müssen wir auf eine 10%ige wechseln. Ja, früher haben wir es nämlich so gemacht, wenn der Blutzucker dann unter 200 war, dass wir das Insulin postiert haben. Ja. Das hat sich in Studien als nicht so gut erwiesen. Sollte man es weiterführen. Ne? Das heißt einfach, wenn der Zucker sinkt, Blutzucker, dass man dann eine 10%ige Glucose gibt. Weil Insulin und Substratzufuhr sind notwendig, um die anabole Stoffwechsellage wiederherzustellen. Genau. Den Azidoseausgleich, also da gibt es mehrere Konsensus, ja? Das hat schon 2000, hat das ISPAT gesagt, there's no evidence for bicarbonate. Ja? Haben sie sogar 2000 haben sie sogar sehr deutlich gesagt, there is no evidence that bicarbonate is either necessary or safe in DKA. Bicarbonate should not be used in initial resuscitation. Ne? 2009 haben sie es ein bisschen diplomatisch ausgedrückt, dass keine kontrollierten Studien vorliegen, die einen Benefit von Bicarbonate zeigen. Ne? Ausnahmen sind natürlich bei einer schweren Azidose, da geben wir es auch, also wenn der pH unter 6,9 ist. Ne? Beim Schock mit myokardialer Dysfunktion und ich muss Katecholamine geben, dann geben wir auch ein Bicarbonat, wobei das auch eher umstritten ist, ob das überhaupt was bringt, aber wir machen es. Und bei einer massiven Hyperkalämie könnte man es auch geben. Jetzt zum Hirnödem, sozusagen die schwerwiegendste Komplikation, zeichnet sich aus Kopfschmerzen, neurologische Symptomatik, zunehmende Somnolenz, Abnahme von Herzfrequenz oder Anstieg von Blutdruck. Das geht relativ flott. He? Manchmal muss man auch einen subklinischen Verlauf, da muss man eine kraniale Computertomographie machen. Man weiß eigentlich noch immer nicht, wie es wirklich entsteht. Früher hat man immer gedacht, wenn sozusagen der Blutzuckerspiegel zu rasch absinkt, ja, oder das Natrium zu rasch absinkt, sprich Pontine Myolyse, ja, dass das hier nicht dem verursacht, aber das stimmt nicht. Ja, das ist wahrscheinlich multifaktorell. Ja. Man geht von einem gestörten Ionentransport aus, von Entzündungsmediatoren und von gestörten osmotischen Gleichgewicht. Die Inzidenz ist 0,5 bis 4%. Das Risiko ist höher bei einer Erstmanifestation, ne, im jungen Lebensalter oder bei einer langen Dauer von der diabetischen Ketoazidose. Das heißt, wenn die 3 Tage zu Hause war und sich keiner um die kümmert hat und die kommt erst spät. Ja. Ja. Zum Beispiel, man sagt, dass das Absinken vom Serumnatrium ein Hinweis ist, dass vielleicht ein Hirnödem sein könnte. Also wenn es massiv absinkt, sollte man die Flüssigkeitszufuhr reduzieren, so um 30% und ein CCT anstreben. Bei einer massiven Azidose sollte man auch aufpassen, vor allem wenn man Bicarbonat gibt, weil Bicarbonat gebe ich ja nur, wenn eine schwere Azidose ist, dann ist natürlich auch das Hirnödem-Risiko höher. Bei einer Hypokapnie, bei einer massiven, einen sehr hohen Bund und es hat aber keine Assoziation mit einem hohen Blutzucker. Doch das Kind mit diesem 1400 Milligramm Prozent Blutzucker hat kein Hirnödem gehabt. Die Therapie beim Hirnödem ist Manit, Aber alternativ geht auch ein hochprozentiges Natriumchlorid, wenn das Natrium niedrig genug ist. Man sollte die Flüssigkeit um 30% reduzieren, Oberkörper hochlagern, man sollte die Intubationsbereitschaft bestehen. Wenn ein Hirnödem nachgewiesen ist, muss ich sowieso intubieren. Ja. Und CCD sollte man machen. Und was man mit nach Hause nehmen sollte, auch das beste Protokoll kann das Auftreten eines Hirnödems nicht verhindern. Ja. Das heißt, man muss immer darauf achten, nicht ein Auftritt. Ja. Und die beste Prävention ist, dass die Kinder nicht in eine Ketoazidose kommen. Danke. Und damit möchte ich den heutigen Tag beschließen.